nach Ampel aus. Die nächste Regierung des Great Reset bringt sich in Stellung. Exklusiv bei auf 1. Sächsische Separatisten sind offenbar Fantasieprodukt der Geheimdienste. Und neue Warnung vor Covid-Spritze. Forscher fürchten um das Leben von Frauen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Zwei Tage nach dem Ende der Ampelkoalition hat in Deutschland faktisch der Wahlkampf begonnen. In der Aktuellen Stunde des Bundestags forderte die Union Neuwahlen noch vor dem kommenden März. Die Minderheitsregierung aus SPD und Grünen lehnt das ab. Und so hörte sich die Debatte an.
Herr Scholz, noch nicht mal da bei dieser Aktuellen Stunde. Machen Sie den Weg frei. Den Weg frei für sofortige Neuwahlen. Das Land braucht das. Das Land hat es verdient. Und 84% der Bevölkerung wollen das auch so.
Durch die Forderung nach überstürzten Neuwahlen sollen Unsicherheit in die Institutionen und Zweifel an der vorgezogenen Legitimität geschürt werden.
Wenn Sie Verantwortung für unser Land übernehmen wollen, dann darf man nicht auf diesen Plätzen kleben. Da muss man den Weg frei machen für Neuwahlen. Wir brauchen schnell eine neue, stabile Mehrheit und einen neuen Bundeskanzler für dieses Land.
Ihr permanenter Ruf nach Neuwahlen ist ein permanentes Misstrauensvotum gegen die Demokratie.
Ja, wir sind auch dafür, dass das so schnell wie möglich zu Neuwahlen kommt, weil wir denken, dass das tatsächlich nicht vernünftig ist, einen Stillstand zu haben.
Und nicht nur im Bundestag bewegt das Thema Neuwahlen die Politik. Wirtschaftsminister Robert Habeck rief sich am Freitag selbst zum Kanzlerkandidaten der Grünen aus. Seine Partei soll dies nur noch bestätigen. Bereits am Donnerstag hatte FDP-Chef Christian Lindner erklärt, erneut das Amt des Finanzministers anzustreben. Ist das politische Berlin also heillos zerstritten? Nein, glaubt Martin Müller-Mertens.
Olaf Scholz will Kanzler bleiben. Robert Habeck will es werden und Christian Lindner erwartet seine Rückkehr ins Finanzministerium. Alles Tagträume, pure Wahlkampfrhetorik. Naja, jedenfalls nach den aktuellen Umfragen heißt der nächste Kanzler Friedrich Merz. Doch wer an seiner Seite das Land regiert, ist völlig offen und im Übrigen austauschbar. Denn CDU und SPD, Grüne und FDP mögen uneinig sein im konkreten Weg und der Geschwindigkeit zum Great Reset. Sie haben jedoch keine Unterschiede im gemeinsamen globalistischen Ziel. Und deshalb war die heutige Aktuelle Stunde im Bundestag, also der lautstarke Streit um den Termin der Neuwahl, nichts anderes als eine neue Aufführung des Theaterstückes Demokratie-Simulation. Vorgetragen mit staatspolitischer Verantwortung, mal als Drama, mal als Realsatire und immer so, dass jene, die heute auf der Bühne des Parlaments stehen, schon morgen im gemeinsamen Kabinett sitzen können. Doch wer wird sie nun bekommen, die schönen, neuen, teuren Stühle am Regierungstisch? Olaf Scholz jedenfalls nicht. Der vergessliche Cum-Ex-Kanzler ist Geschichte, auch wenn ihn die SPD aus Parteiräson wohl noch einmal zum Kandidaten küren wird. Robert Habeck hat da schon die besseren Chancen, denn eine ganze Armada aus Systemmedien und NGOs wird alles daran setzen, die Grünen als Garanten eines aggressiven Woken-Moralimperialismus an der Seite des CDU-Blackrock-Mannes zu platzieren. Und Christian Lindner? Auch sein Weg ist zu Ende, aber Typen wie ihn hat die FDP noch zur Genüge im Angebot.
Was sagen die Deutschen zum Ende jener Regierung, die sich einst selbst als Fortschrittskoalition lobte? Auf 1 hat sich in Berlin umgehört.
War ja jetzt nicht unabsehbar, dass das ganze Ding zu Ende ist, weil so viel Scheiße, was sie da gemacht haben.
So wie die FDP in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gehandelt hat, wundert es mich letzten Endes auch nicht.
Und was erhoffen Sie sich nach der Ampel? Eine GroKo, eine neue oder vielleicht eine andere Konstellation?
Ganz cool. Rot-Grün fände ich, glaube ich, ganz cool, aber ob das noch mehr hätte, hat keine Ahnung.
Ich habe es geahnt, aber schon längere Zeit. Ja. Aber die Probleme, die wir haben, werden auch anders nicht gelöst. Ja. Die müssen in der Gesellschaft gelöst werden, nicht in der Regierung.
Na, ist doch super. Mal gucken, was jetzt die Minderheitsregierung macht, wa?
Ampel halt fertig?
Ach, seit gestern.
Ja. Ach so, haben wir noch ja nicht mitgekriegt.
Zur Zeit, ja. Die haben sie nicht verstanden und man soll dann Schlussstrich ziehen.
Ja. Die Ampel hat fertig. Was sagen Sie dazu?
Wurde Zeit. Sind sehr zufrieden. Aber was jetzt kommt, ist die nächste Katastrophe.
Was wäre denn so Ihre Wunschvorstellung, was so jetzt regieren sollte in der nächsten Zeit?
CDU und FDP.
Würden Sie auch der CDU und der AfD eine Chance geben?
Nein, auf keinen Fall. AfD auf alle Fälle nicht.
Angesichts der Regierungskrise in Deutschland fordert der frühere linken Bundestagsabgeordnete Dieter Dehm eine Annäherung von AfD und BSW. Gegenüber auf 1 sagte er, philosophisch ausgedrückt, ein Teil der geistigen Führung ist längst subkutan auf AfD und BSW übergegangen. Auch wenn die zwei keine Prime-Medien besitzen. Und solange die beiden nicht vernünftig miteinander disputieren, wird nur Unvernunft durch Unvernunft. VW Scholz durch BlackRock Merz ersetzt. Die Schauspielerin Gabriele Gysi dagegen befürchtet uns gegenüber ein zunehmend hysterisches Verhalten der noch Regierungsparteien. Sein oder nicht sein ist hier nicht die Frage. Man kann nur hoffen, dass diese schlechten, ängstlichen Schauspieler nicht das ganze Theater anzünden, statt ihre Aufführung einfach abzubrechen. Der neue Finanzminister und Bilderberger Jörg Kukis hat sich mindestens einmal mit dem Warburg-Bankier Christian Olearius getroffen. Dies deckte eine Anfrage eines heutigen BSW-Abgeordneten bereits 2021 auf. Der millionenschwere Geschäftsmann gilt als mutmaßlicher Kopf im Cum-Ex-Skandal, der in Medien einhellig als der größte Steuerraub der deutschen Geschichte bezeichnet wird. Was der damalige Staatssekretär im Finanzministerium mit dem Warburg-Chef zu besprechen hatte, ist nicht bekannt. Allerdings fand das gemeinsame Frühstück am 2. April 2019 statt. Zu diesem Zeitpunkt war der Skandal um die Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe bereits lange aufgeflogen. Bekannt ist außerdem, wer bei dem Treffen noch dabei gewesen ist. Mit am Tisch saß nämlich auch der damalige SPD-Politiker Johannes Kahrs. Dieser hatte sich für einen Steuernachlass an das Warburg-Imperium stark gemacht. Zudem fand die Polizei in einem seiner Schließfächer 100.000 Euro in bar. Kahrs hat sich Anfang 2020 überraschend von allen politischen Ämtern zurückgezogen. Nach Brandenburg stehen auch in Sachsen und Thüringen Corona-Untersuchungsausschüsse bevor. Die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin und Corona-Kritikerin Vera Lengsfeld sieht jedoch auch Grenzen bei einer wirklichen Aufklärung. Worin diese bestehen, sagte sie exklusiv gegenüber auf 1.
Welche Möglichkeiten oder Grenzen sehen Sie für eine Aufarbeitung auf dem politischen Weg in Form eines Corona-Untersuchungsausschusses?
Na, das kommt immer darauf an, wer da aufklärt. Und wenn die CDU Thüringen irgendwas aufklärt, bin ich sehr misstrauisch. Ich glaube nicht, dass da viel dabei rauskommt. Da muss man sich nur angucken, was von den maßgeblichen Akteuren, zum Beispiel dem CDU-Vorsitzenden Mario Vogt in der Corona-Zeit gesagt wurde. Ich stimme zu, dass zumindest thematisiert wird, dass es zum Teil kriminelle Handlungen waren, die da vonstatten gingen. Und selbst wenn man es nicht schaffen sollte, diese kriminellen Handlungen vor Gericht zu bringen, weil der Zeitgeist dagegen ist oder die Herrschenden dagegen sind, aber thematisiert werden, sollte das auf jeden Fall.
Was Vera Lengsfeld generell zum Corona-Untersuchungsausschuss sagt, erfahren Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Jahrelang war er auf der Flucht. Doch nun ist der mutmaßliche Topschläger der Antifa den Behörden offenbar ins Netz gegangen. Die Rede ist von Johann Guntermann, dem Freund von Lina Engel und wahrscheinlichen Kopf der linksextremistischen Hammerbande. Der 31-Jährige wurde nach Angaben der Bild-Zeitung zwischen Jena und Weimar verhaftet. Beteiligt waren offenbar ein mobiles Einsatzkommando des Staatsschutzes, der SOKO Links und des LKA Sachsen. Beobachter vermuten, dass Guntermann womöglich von dem Ende Oktober in Berlin festgenommenen Thomas J. verraten wurde, der als Kampfsporttrainer der Hammerbande galt. Er soll unter anderem an Angriffen auf eine rechte Gaststätte in Eisenach und auf vermeintliche Teilnehmer eines patriotischen Gedenkmarsches in Budapest beteiligt gewesen sein. Der Fall der angeblichen Terrorgruppe Sächsische Separatisten entwickelt sich immer mehr zum Geheimdienstskandal. Das belegen Unterlagen, die auf eins aus Polizeikreisen zugespielt wurden. Demnach stammen die Anschuldigungen gegen die 8 Festgenommenen offenbar ausschließlich von eingeschleusten Agenten. Beteiligt war demnach ein sogenannter V-Mann der deutschen Behörden, aber auch ein Spion des US-Geheimdienstes FBI. Dies würde bedeuten, dass ein amerikanischer Nachrichtendienst unmittelbar in eine konstruierte deutsche Anti-Rechts-Kampagne eingebunden war und diese möglicherweise sogar mitinitiiert hat. Denn die Beschuldigten selbst bestreiten, einen Umsturz geplant zu haben. So erfuhr auf eins aus dem Umfeld eines weiteren Verdächtigen, der nicht festgenommen wurde, der Beschuldigte habe von einer Organisation namens Sächsische Separatisten bisher noch nie etwas gehört. Die Hälfte der von den Behörden namentlich erwähnten Personen kenne er gar nicht. Ähnlich äußerte sich der Rechtsanwalt Martin Kohlmann, der den in Polen verhafteten Jörg S. vertritt, exklusiv gegenüber auf eins.
Sowohl diese Bezeichnung Sächsische Separatisten, die mir persönlich natürlich sehr sympathisch ist, kommt eigentlich nicht aus der Gruppe. Die haben sich selber nie so benannt. Die haben sich selber wahrscheinlich noch nicht mal als irgendwie zusammengehörige Gruppe gefühlt. Die waren lose verbunden und haben mal gemeinsam was in der Natur unternommen. Und alles andere wurde hinzu erfunden. Und wie es derzeit aussieht, um die AfD-Verbotsdebatte ein bisschen zu befördern, denn alle kamen aus dem Umfeld von AfD und Junger Alternativa, das ist ja mittlerweile auch bekannt. Man muss noch zu diesem Vorfall mit dem Schusswechsel da sagen, kein Schusswechsel, es gab nur Schüsse auf ihn. Die Augenzeugen berichten, dass diese Polizisten nicht als solche erkennbar waren, das heißt, sie waren komplett neutral, vermummt, haben die Türe aufgesprengt, so dass da wahrscheinlich die Leute dachten, sie werden überfallen. Ja, von Linksextremisten, von wem auch immer. Die haben auch nicht Polizei gerufen. Und jetzt ihm vorzuwerfen, er hätte da auf Polizisten schießen wollen. Es war gar nicht sichtbar, dass das Polizisten waren. Ne? Man hat dann auf ihn geschossen. Und das ist schon hier eine Form von Terror, die allerdings vom Staat ausgeht.
Und es scheint nur Glück gewesen zu sein, dass die Polizeikugel nur den Kiefer traf und nicht weiter in den Kopf eingedrungen ist. Die Anschuldigungen Kohlmanns werden durch weitere Details dieses Polizeieinsatzes erhärtet, die auf eins ebenfalls erfuhr. Demnach mussten die Lebensgefährtin und das neugeborene Kind des Verdächtigen mehrere Stunden in einem kalten Polizeiwagen verbringen. Und das bei sehr niedrigen Temperaturen. Dies lässt den Verdacht zu, dass die Polizei eine schwere Erkrankung oder sogar den Tod des Säuglings in Kauf genommen hat. Seit Jahrzehnten tobt der Streit rund um das Denkmal für den polnischen König Sobieski am Kahlenberg. Laut gestrigen Medienberichten hätte sich die Stadt Wien nun endgültig gegen die Aufstellung der fertiggestellten Statue entschieden. Der Sockel dafür wurde bereits im Jahr 2013 errichtet. Die Begründung der zuständigen SPÖ-Stadträtin Veronika Kaup-Hasler. Man wolle keine Bühne für, Zitat, ausländerfeindliche Hetze oder islamfeindliche oder antitürkische Ressentiments errichten. Die FPÖ kritisiert diese Entscheidung als Wortbruch und verweist auf die Zusagen der Stadt in der Vergangenheit. Zudem hätte sich zuletzt auch die polnische Botschaft für das Denkmal eingesetzt. Gegenüber auf 1 gab diese an, bislang noch nicht über den Schritt informiert worden zu sein. Man wolle, Zitat, diese Angelegenheit weiter erörtern, um zu einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung zu gelangen. Zudem hält die Botschaft fest, in der Vergangenheit keinerlei negative Reaktionen oder Proteste registriert zu haben. Emil Dirtsch, Mitglied des Komitees für den Bau des Denkmals, verweist gegenüber auf 1 auf geplante Maßnahmen, um das Projekt abzuschließen. Wörtlich sagte er: Ich glaube, dass Frau Veronika Kaup-Hasler ihre Hausaufgaben zu diesem Thema nicht gemacht hat. So hätte sie in der Vergangenheit etwa den Vorsitzenden des Komitees mit dem Künstler des Denkmals verwechselt. Das Denkmal sei laut Dirtsch eine, Zitat, Ehrung derjenigen, die für die Verteidigung des Christentums und Europa gestorben sind. Aber auch eine Mahnung zu gegenseitiger Toleranz. Das Bekenntnis des niedersächsischen Verfassungsschutzes »Wir sind auch Antifa« sorgt weiter für Diskussionen. Was die Landesregierung in Hannover dazu sagt, erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Der Grünpolitiker Anton Hofreiter hat in einer Talkshow von einem Journalisten mehr, Zitat, »Demut vor der Bundesregierung« gefordert. Dabei bezog er sich auf eine Äußerung des ebenfalls anwesenden Gregor Peter Schmitz. Dieser hatte zuvor die FDP gegenüber Hofreiter vor Kritik am Ende der Ampelkoalition verteidigt. Der Bundestagsabgeordnete entgegnete ihm daraufhin wörtlich: »Also in manchen Sachen würde ich mir schon etwas mehr Zurückhaltung wünschen und eine gewisse Demut gegenüber dem, was eine Bundesregierung leisten würde.« Die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens lehnte es ab, sich vom Antifa-Bekenntnis des Verfassungsschutzes zu distanzieren. In einer Aktuellen Stunde des Landtags lobte die SPD-Politikerin dagegen ausdrücklich die, Zitat, »hervorragende Arbeit des Geheimdienstes«. Die örtlichen Verfassungsschützer hatten vor einigen Wochen auf Instagram die wörtliche Aussage »Auch wir sind Antifa« selbstverständlich veröffentlicht. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump vor 2 Tagen fordern mehrere prominente Republikaner, dass die noch offenen Strafverfahren gegen den zukünftigen US-Präsidenten eingestellt werden. So äußerte etwa der Fraktionsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Steve Scalise, wörtlich: »Das amerikanische Volk hat gesprochen. Der Missbrauch des Justizsystems muss ein Ende haben. Alleine in New York wird gegen den Republikaner noch wegen 34 Fällen der Fälschung von Geschäftsunterlagen ermittelt.« Israel hat im Kampf gegen die Hamas-Miliz nach eigenen Angaben eine neue Militäroperation im Norden des Gazastreifens gestartet. Mitteilungen der Armee zufolge hat eine neue Operation gegen, Zitat, Terrorinfrastruktur im Gebiet von Beit Lahia begonnen. Einwohner berichten davon, dass sich in dem Gebiet noch tausende Zivilisten aufhalten würden. Im Laufe des Gazakrieges attackieren die israelischen Streitkräfte regelmäßig Gebiete, die sie bereits vorher besetzt hatten. In Nordrhein-Westfalen wird derzeit nach einem Kosovaren gefahndet, dem die gewerbliche Fälschung von Sprachzertifikaten vorgeworfen wird. Nach Polizeiangaben soll Visa Berisha fast 2 Jahre lang Sprachbescheinigungen verkauft haben. Konkret wiesen diese vermeintlich fortgeschrittene Deutschkenntnisse aus und sollen von den Kunden regelmäßig bei Einbürgerungsverfahren verwendet worden sein.
US-Wissenschaftler fordern einen sofortigen Stopp der Covid-Injektionen für Frauen im gebärfähigen Alter. Denn eine Studie der Stiftung des Kardiologen Peter McCullough beweist nun massive Hirnvenenthrombosen nach der sogenannten Corona-Impfung. Betroffen waren vor allem Frauen. In nur 3 Jahren der Genspritze wurden über 5000 Blutgerinnsel gemeldet, während es in ganzen 34 Jahren bei der Grippeimpfung nur 52 waren und bei allen anderen Impfungen über Jahrzehnte 282 Fälle. Damit waren Blutgerinnsel nach den mRNA-Spritzen um ganze 112.000% häufiger als nach der Grippeimpfung. Nun fordert etwa auch der US-Epidemiologe Nicholas Halcher die künftige US-Regierung auf, die, Zitat, katastrophalen Injektionen an Tag 1 in ihrem Amt zu verbannen. Denn die gefährlichen Präparate würden noch immer verabreicht, solange sie nicht endgültig vom Markt genommen sind. Das deutsche Innenministerium hat gegenüber auf 1 ausdrücklich nicht ausgeschlossen, dass die Küstenwache russische Schiffe in der Ostsee aufbringen könnte. Hintergrund sind entsprechende Forderungen des neuen Vorsitzenden der Linkspartei, Jan van Aken. Die Überwachung der sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone, die weit über die Hoheitsgewässer der Bundesrepublik hinausgeht, obliegt dem maritimen Teil der Bundespolizei. Und dieser darf im Rahmen ihrer Tätigkeit offenbar durchaus fremde Schiffe stoppen und schlimmstenfalls auch beschlagnahmen. Das Innenministerium teilt uns gegenüber wörtlich mit: Die Relevanz eines zu überwachenden Seefahrzeuges richtet sich dabei nach der aktuellen polizeilichen Lagebeurteilung und der individuellen Risikobewertung für das Seefahrzeug. Das lässt sich wohl so verstehen: Wenn sich im Einzelfall ein polizeilicher Grund findet, hat die Küstenwache freie Hand. Druschba, das russische Wort für Freundschaft, ist das zentrale Motiv für Ralf Hebers Fahrten nach Russland, die er seit Anfang 2023 unternimmt, und das in Eigeninitiative. Sein Ziel: ein friedlicher und direkter Kontakt mit Menschen in Russland. Auf den Straßen Moskaus hat er mit Hilfe von kurzen Straßeninterviews versucht, ein Stimmungsbild unter den Russen einzufangen. Ralf Heber ist erst seit wenigen Tagen zurück in Chemnitz und lud bereits am vergangenen Freitag zum russischen Abend in ein Gasthaus. Die persönlichen Eindrücke seiner jüngsten Reise hat er dort vorgestellt. Auf 1 war für sie vor Ort.
Ich bin der Ralf aus Hartmannsdorf, bin Gastronom und habe mich entschlossen, vor 1,5 Jahren nach Russland zu reisen, für Druschba-Reisen zu machen, um denen dort mitzuteilen, dass wir als Bevölkerung weder den Krieg noch Waffenlieferungen wollen. Das war so die Grundidee dieser Druschba-Reisen und das ist sehr gut angekommen und mittlerweile haben wir die 5. Druschba-Reise absolviert. Das Hauptziel ist, mit den Menschen dort und auch mit den Politikern ins Gespräch zu kommen, dass das, was die Berliner Regierung macht, nicht unser Ansinnen ist. Die erste Reaktion war, weg. Was will der von mir? Aber in dem Augenblick, wo sie mitgekriegt haben, dass wir Journalisten aus Deutschland waren und eben dort die Meinung einsammeln wollen, da waren die total offen, haben einen begrüßt, waren freundlich und haben mit uns wirklich versucht, das ordentlich schön zusammenzuarbeiten. Das hat wirklich super funktioniert. Und es ging in den Fragen darum, was wissen die Leute über den 2+4-Vertrag, wie stehen sie zur NATO, wie sehen sie das mit der WHO, ist für sie der Euro wichtig, der Dollar wichtig? Und dort konnte man mit den Leuten sprechen und die hatten zu sehr vielen Details Antworten, wo ich gedacht habe, ja, wirklich, die beschäftigen sich intensiv damit. Waren deutlich aufgeschlossen für das Thema Politik, muss man ganz klar sagen. Wir hatten 1-2 Kontakte, die dann eher negativ waren. Da kam dann im Gespräch Scholz und Taurus und da war uns klar, der konnte uns gerade in dem Moment nicht leiden wegen der Waffenlieferungen. Dann haben wir ein Gespräch mit dem geführt. Und haben gesagt, wir sind ja gerade deswegen hier, um zu zeigen, dass wir das als Bevölkerung nicht möchten. In den Fragen, wo es darum ging, wie sehen wir den Unterschied zwischen Regierungspolitik und Politik oder Meinung der Bevölkerung in Deutschland, da haben die Leute ganz klar unterschieden, Regierung ist nicht so toll, aber mit den Menschen in Deutschland kommen wir sehr gut klar und wollen wir auch weiterhin schön zusammenarbeiten und in Frieden leben.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.